Weihnachten hat natürlich mit Maria zu tun. Auf jeden Fall. Und von daher ist es gut und richtig, sich einmal anzuschauen, was Maria da eigentlich erlebt hat. Sich das jenseits von Weihnachten, eine Woche vorher, vor dem Heiligabend, noch einmal anzuschauen, was da im Wort Gottes steht. Natürlich steht Maria im Mittelpunkt, wenn es um die Ankunft des Messias geht, denn sie ist diejenige, die ihn in Bethlehem, im Stall von Bethlehem zur Welt bringt. Sich das anzuschauen. Der Engel bereitet sie höchstpersönlich darauf vor. Advent heißt ja, auf die Ankunft des Messias sich vorbereiten, vorbereitet werden. Maria steht natürlich im Mittelpunkt. Bei aller Besinnlichkeit zu Weihnacht, bei all dem, was wir an Geborgenheit wahrnehmen, auch an Gemütlichkeit, warme Kerzen, das Licht, draußen ist es dunkel und kalt, innen drin ist es warm und hell. Bei aller Besinnlichkeit zu Weihnacht ist es, denke ich, mal richtig, ein wenig gegen den Strich zu bürsten, sich auch mal die andere Seite anzuschauen. Was hat das für Maria eigentlich bedeutet? Ich möchte mit euch den Predigttext lesen aus Lukas, Kapitel 1, ab Vers 26 bis 38. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Man möge zu Hause vielleicht in der Luther-Übersetzung oder in einer anderen Übersetzung das nochmal nachlesen. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem ausgewählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie kann das geschehen? Fragte Maria den Engel, ich bin doch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Das ist Teil der Weihnachtsgeschichte, Teil der Vorbereitung der Geburt des Messias Jesus. Deutlich ist, dass Gott alles in Gang setzt. Es ist nichts, was in irgendeiner Form im Wort Gottes als Unfall oder Gott hätte es nicht in den Händen gehabt oder all diese Dinge, das steht dort nicht. Gott hat es alles vorbereitet. Elisabeth wird zitiert, das, was bei Elisabeth geschieht, bei Zacharias und Elisabeth, er ist Priester im Hause des Herrn in Jerusalem, auch das ist etwas, was zur Vorbereitung des Kommens des Messias geschieht. Vater Zacharias, Priester im Hause Gottes, er wird Vater dessen sein, der den Weg des Messias bereitet. Beide sind sie alt, haben keine Kinder bekommen. Fruchtbarkeit ist in damaliger Zeit ein wichtiges, ein wichtiger Segen Gottes. Es ist ein Makel, wenn man nicht Kinder bekommt. Und dann er als Priester, sie als seine Frau. Aus hohem Hause kommen sie. Es wird ihre Biografie, also ihre Herkunft, ihre Verwandtschaft wird bis auf Aaron zurückgeführt. Das sind nicht irgendwelche Leute, sie sind arm, ja sicherlich. In Israel sind wahrscheinlich nur bestimmte Leute reich, nicht diejenigen, die dort wohnen. Das sind eigentlich hohe Personen, Priester, Priestergeschlecht, wichtige Leute. Eigentlich Menschen, die Gott segnen sollte. Sie bekommen keine Kinder. Es ist ein Makel. Er soll immer wieder den Dienst am Hause des Herrn tun und wo ist denn der Segen? Und dann im hohen Alter bekommt Zacharias durch einen Engel das gesagt, deine Frau wird schwanger sein. Und er fragt genau diese gleiche Frage, wie soll das denn wohl geschehen? Wir sind doch schon alt. Zur Strafe wird er stumm. Kann bei der Geburt seines Sohnes nur noch auf den Namen zeigen und den Namen schreiben, wie sein Sohn heißen soll. Nicht so wie die Verwandtschaft, wie das normal üblich wäre, nach Vater und Großvater und all diesen Dingen. Er soll ganz neu heißen. Es wird ein neues geschehen. Es war der größte Wunsch, dass sie einen Sohn bekommen. Und der Fromme glaubt Gott nicht. Wie soll das geschehen? Maria. Die Mutter Maria, Mutter Jesu, ist auch aus priesterlicher Verwandtschaft. Es wird ausdrücklich gesagt, dass sie mit Elisabeth verwandt ist. Also auch eine Frau, die sich zurückverfolgen lässt bis auf Aaron, Abia, einer der Söhne, einer der Enkel. Sie ist verlobt. Im Orient ist es nicht unüblich, mit 12 bis 14, wahrscheinlich 12, verlobt zu sein. Dort ist das üblich. Ein 12-jähriges Mädchen, junge Frau. Das Wort, was dort im Griechischen steht, Panthenon, ist sowohl Jungfrau als auch junges Mädchen. 12 Jahre. Wenn ein 12-jähriges Mädchen fragt, wie soll denn das geschehen? Ich weiß noch nichts von einem Mann. Dann heißt das nicht, im Griechischen wird ein Wort Ginosko steht dort, also eine Rückbindung an das, was im Hebräischen steht, erkennen. Adam erkannte sein Weib und sie gebar ihm den ersten Sohn. Für einen Hebräer ist das Erkennen etwas, wo ausgedrückt wird, dass eine enge Gemeinschaft gelebt wird. Ich erkenne einen Mann, ich erkenne eine Frau, es wird ein Kind daraus. Dieses Wort ist das Wort, um deutlich zu machen, wie eng die Beziehung des Menschen auch zu Gott sein soll. Dieses Wort wird im Griechischen sozusagen kopiert, aber im Griechischen heißt es was ganz anderes. Erkennen heißt, ich verstehe noch nicht, ich weiß noch nicht, wie ein Mann aussieht. Sie wird sicherlich gewusst haben, wie ein Mann aussieht, ein Junge, wenn sie mit anderen Kindern gespielt hat, 12 Jahre. Aber wie soll denn das sein, als junge Frau? Ich weiß noch nichts mit einem Mann anzufangen. Wie soll ich denn schwanger werden? Schwangerschaft ist für sie noch nicht das Größte und Erste, der erste Wunsch. Der erste Wunsch für sie als junges Mädchen ist vielleicht, eine schöne Hochzeit zu erleben. Die Eltern bereiten es vor, die Eltern haben es auch miteinander ausgehandelt. Und jetzt so eine Verheißung, du wirst schwanger werden, aber von einem Mann wird das nicht sein. Wie erklärt man Jungfrauengeburt? Wie erklärt man einem Menschen Jungfrauengeburt? Wie erklärt man einem jungen Mädchen Jungfrauengeburt? Wie kann man Gott erklären? Muss ich alles an Gott verstehen, damit ich glauben kann? ist Ginosko tatsächlich das, was mit Erkennen, ich muss Gott erkennen und in meinen Kopf hineinkriegen, damit ich ihm glauben kann, damit ich an ihn glauben kann? Kann man erst glauben, wenn man bei Gott alles versteht? Aber wenn ich Gott verstehe, passt er doch in meinen Kopf hinein. Dann wäre er kleiner als mein Verstand. Wie erklärt man Jungfrauengeburt? Wie kann man das verstehen? Wie kann man das in den Kopf hineinbekommen, wenn Gott anfängt zu handeln? Etwas, was man sich nicht vorstellen kann, auch nicht erklären kann. Interessanterweise, der Predigttext macht es deutlich, der Engel versucht's. Kraft Gottes wird über dich kommen, der Heilige Geist wird es tun. Aber wie erklärt man das einem Menschen vor Pfingsten, das mit dem Heiligen Geist? Heiliger Geist wird über dich kommen. Auch nach Pfingsten kaum zu erklären. Wie ist das mit dem Verstehen? Wie ist das mit dem Erkennen? Gott erkennen. Ich erkenne noch keinen Mann. Ich weiß manchmal nicht, warum Gott so und so handelt. Ich kann es nicht verstehen. Wie erklärt ein Engel einem jungen Mädchen, was Gott vorhat? Wie muss Gott dir erklären, was er mit dir vorhat? Welche Worte muss er verwenden? Was muss er alles deutlich machen? Was muss er alles in die Wege leiten? Was muss er alles erklärt haben? Es ist eine Herausforderung, das, was Gott dort mit Maria macht. Auch sicherlich mit Zacharias und Elisabeth im hohen Alter. Ein ganzes Leben lang auf den Segen Gottes warten und dann, wenn es eigentlich unmöglich ist, dann soll er es glauben. Wie soll sowas denn passieren, du Engel? Was mutet Gott Menschen zu? Das Handeln Gottes ist eine Herausforderung. Um die Geburt Jesu herum ist das Handeln Gottes eine Herausforderung. Maria kommt aus frommem Hause, priesterliche Verwandtschaft. Als 12-jähriges Mädchen verlobt zu sein, der Mann hat sie noch nicht zu sich geholt, plötzlich schwanger zu werden, das bedeutet Steinigung. Das weiß Maria, das weiß die gesamte Verwandtschaft. Das bedeutet für ein junges Mädchen, mitten in die Steinigung zu gehen. Und das ist im alten Orient vor 2000 Jahren noch üblich, bis heute ja. Wer mal Bilder, Fokus oder Spiegel hat das ja aus dem Iran so ein wenig, ein paar Fotos mal. Es ist nicht schön anzusehen. Steinigung. Wieso macht Gott das mit einem Menschen, der eigentlich sich auf eine fröhliche, schöne Hochzeit vorbereitet? Die Eltern haben alles schon miteinander abgesprochen. Der Mann kommt aus hohem Hause, Nachkomme Davids. Die Tochter kommt aus priesterlichem Geschlecht. Das ist eine standesgemäße Hochzeit. Und dann das. Marias Familie. Wie erklärt ein junges Mädchen Jungfrauengeburt einer priesterlichen Verwandtschaft? Welche Worte soll sie denn jetzt sagen? Dass Maria reagiert und erschreckt, das kann man nachvollziehen. Sie erschreckt bei diesem Wort des Engels. Das hat mit Gemütlichkeit und Besinnlichkeit, mit Geborgenheit und Kerzenschein und so weiter überhaupt nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass das Mädel um ihr Leben fürchtet und auch um ihren Ehemann. Was soll ich denn dem sagen? Und wenn die Verwandtschaft dann die Bibel aufschlägt und sagt, hör mal, wo steht denn das in der Bibel, dass junge Frauen vom Heiligen Geist, wo ist denn das schon mal passiert? Besinnlichkeit an dieser Stelle eigentlich eigentlich was Lebensbedrohendes. Und wenn man sich die Weihnachtsgeschichte anguckt, sind da ja noch viele, viele weitere Situationen, wo es um lebensbedrohliche Sachen geht. Warum macht Herodes in Bethlehem diesen Kindermord? Weihnachten ist eigentlich nicht viel Besinnlichkeit, sondern es geht da um die Frage nach Leben und Tod. Da handelt Gott neu. Josef, als er das von seiner Frau erfährt oder von seiner Verlobten erfährt, überlegt, so berichtet das Matthäus-Evangelium, sie im Stillen zu verlassen. Es ist ein feiner Zug von ihm, denn hätte er diese Sache an die große Glocke gehängt, dann hätte er sein junges Mädel der Steinigung preisgegeben. Ich sage nichts und verlasse sie still. Ein Teil der Schuld, sollen sie doch denken, dass ich sie verlassen habe. Offensichtlich hat er Maria lieb. Er möchte nicht, dass sie tot geht. Ich verlasse sie. Der Engel muss eingreifen, damit er das nicht tut. Die Zählung in Jerusalem und Umgebung in Judäa, dass Augustus alles Volk zählen lässt, Quirinius vor Ort es durchsetzen muss, rettet eigentlich Maria das Leben. Rettet Maria die Möglichkeit, am Leben zu bleiben, vor der Verwandtschaft bekennen zu müssen, was da passiert ist. Keiner versteht es, sie heben trotzdem die Steine. Das Chaos, was geschieht in Bethlehem und Umgebung in ganz Judäa, rettet Maria eigentlich das Leben. Eigentlich muss man sagen, Gott bindet in dieser Situation die Zeitplanung sehr exakt zusammen. Das, was der Maria mitgeliefert wird, ist, Elisabeth, die alte Dame, ist auch schwanger. Von der die ganze Verwandtschaft und das Dorf sagt, sie kann keine Kinder mehr kriegen. Sie ist schon schwanger. Damit du siehst, dass mein Wort wahr ist. Bei Gott ist alles möglich und er kann das, was er sagt, kann er tun. Das Erste, was Maria macht, ist dorthin zu gehen. Im 6. Monat, sie bleibt 3 Monate dort, im 9. Monat die Geburt, kurz vor der Geburt von Johannes dem Täufer, geht sie dann wieder nach Hause, dann muss sie in Richtung Bethlehem ziehen. Gott fügt die Dinge so zueinander, dass das mit der Steinigung nicht sein muss. Lukas 1, Vers 24 sagt, dass Elisabeth sich schämt, als alte Dame. Das ganze Leben kriegt ihr es nicht hin und dann jetzt? Sie sagt es monatelang nicht der Verwandtschaft, 6 Monate lang, bis Maria kommt. Keiner weiß davon. Nur das Wort des Engels macht deutlich, dass Gott etwas getan hat und Maria ist diejenige, die es dann erfährt. Und es ist für Elisabeth und es ist für Maria ein Aufatmen. Beide schämen sich, sagen es ihrer Verwandtschaft nicht. Das freudige Ereignis, freut euch, denn der Heiland wird geboren, ist am Anfang etwas, für das man sich schämt. Die eine und die andere. Der Mann der einen kann nicht mehr sprechen und der andere denkt daran, seine Frau zu verlassen. Nichts mit Freude. Weihnachten ist heimlich, ja, es hat mit Kerzen zu tun, ist ein Fest der Familie. Und doch die andere Seite einmal wahrzunehmen. Aber so wie Gott es zusammenfügt, ist es etwas, was exakt zusammenpasst. Bei all dem Chaos, was in dieser Zeit in Judäa herrscht, ist es eine präzise Handlung Gottes. Selbst der Kindermord des Herodes rettet Maria davor, zurück nach Nazareth zu müssen und es doch der Verwandtschaft sagen zu müssen. Selbst der Kindermord in Bethlehem rettet Maria und Josef und sie gehen nach Ägypten. Die ersten Jahre, wo Jesus aufwächst, ist in Ägypten. Er ist Ägypter. In Bethlehem geboren, in Ägypten aufgewachsen, zurück nach Nazareth, ein Chaos. Und doch, Gott handelt präzise. Wenn ich in so einer Situation wäre oder Gott mich in so eine Situation hineinführen würde, würde ich wahrscheinlich nervös. Wie soll denn das passieren, Herr? Das gibt doch ein Problem für mich. Das Erschrecken von Maria kann ich so gut nachvollziehen, wenn Gott dich so führen würde. Und die Menschen um dich herum anfangen, die Steine aufzuheben oder mit Fingern auf dich zu zeigen. Und du nicht die Worte findest, um zu erklären, was Gott da gerade an dir und mit dir vorhat zu tun. Aber wie erklärt man Glauben? Wie erklärt man Gott? Welche Worte findet man, um das deutlich zu machen, was da geschieht? Wie erklärt man Sohn Gottes? Wie erklärt man, dass Sohn Gottes und Vater und Heiliger Geist drei sind und doch eins sind? Wie nimmt man, welche Worte nehmen wir denn, um das zu erklären? Kann man Gott in seinen Kopf kriegen? Und wenn ich Gott in meinen Kopf bekäme, wäre er dann nicht kleiner als mein Verstand, der ihn erklären könnte? Wahrscheinlich bleibt als einzige sinnvolle Tat nur das, was Maria tut und sagt: Dir geschehe nach deinem Wort. Ich verstehe das nicht, wie Gott handelt. Ich verstehe nicht, warum er das so macht. Hätte er das nicht auch viel reibungsloser machen können? Warum muss es mit Kindermord und mit Zählen und wer geht schon gerne auf dem Esel reitend? 100 Kilometer ist Nazareth etwa, ein bisschen 120 etwa Kilometer Nazareth von Bethlehem entfernt. Sitzt das mal schwanger auf einem Esel? Mein Gott, warum denn so? Gott bringt durch sein Handeln alle Beteiligten in Schwierigkeiten. Elisabeth und Zacharias, Maria und Josef, die Verwandtschaft der einen, die Verwandtschaft des anderen, Herodes, der um seine Macht fürchtet, auch die drei Weisen aus dem Morgenland, die plötzlich im Intrigenspiel in Jerusalem mittendrin sind, vielleicht die Hirten nicht, auf dem Feld. Sie gehen dann auch mit großer Freude und verkünden es. Das Handeln Gottes ist nicht nur mit einem Wohlfühlakzent. Wenn ich erwarte und bete, Herr, führe mich, rede du in mein Leben hinein, gebrauche du mich und meine Gaben, dann ist das nicht immer mit dem Wohlfühlakzent. Auch wenn Weihnachten mit Kerzen gefeiert wird und heimelig und innen drin ist es schön warm, es ist nicht der Wohlfühlakzent, wenn man mal genau hinschaut, wenn man sich mal hinter die Kulissen begibt und mal überlegt, was ist denn mit Maria und Josef damals passiert? Was hat Gott da getan? Wenn man mal diesen frommen Zuckerguss herunternimmt und sich das Handeln Gottes anschaut, dürfte Gott mit mir so handeln, mit dir so handeln? Wenn du wirklich nur noch abhängig bist davon, dass er das schon irgendwie in seiner Hand hat und ihm nicht aus der Hand entgleitet und du zwischen Schande und Steinigung mitten durchgehst und es geschieht dir nichts und du bist bewahrt und behütet, dürfte Gott dich so führen? Oder ist Gott derjenige, der deine Wünsche erfüllt? Das, was in dieser Geschichte und überhaupt in der Weihnachtsgeschichte deutlich wird, ist, dass Gott seine Geschichte schreibt und nicht deine Geschichte. Er handelt nicht zum Wohlfühlen von Maria und Josef. Die hätten sich eine schöne Hochzeit gewünscht. Warum gönnt ihnen das Gott nicht? Du hattest ja auch eine. Gott handelt in einer Art und Weise, dass man erschreckt. Und doch muss man wahrnehmen, dass er präzise die Dinge in seiner Hand hält. Selbst die Leute aus Babylon und drumherum holt er präzise zu diesem Moment. Nach ein paar Tagen sind sie schon wieder in Ägypten. Die Größe Gottes daran zu erkennen und doch wahrzunehmen, dass mir als Mensch in der Hand Gottes manchmal Angst und Bange werden kann, wenn ich wahrnehme, in welcher Souveränität Gott diese Dinge tut. Eine lange Vorbereitung, aber auch eine lange Zeit, wo Elisabeth eben nicht schwanger ist. Und alle hinter vorgehaltener Hand oder offiziell fragen, sag mal, was ist denn mit euch los? Warum kriegt ihr denn keine Kinder? Habt ihr denn irgendwas in eurem Leben getan? Und du willst Priester sein? Hast du denn gar nichts? Kann Gott dich denn gar nicht segnen? Was macht man, wenn solche Fragen sind und du weißt selber kaum eine Antwort? Mich erinnert das an Jeremia, dem verheißen wird, ich berufe dich, ich bewahre dein Leben. Aber das hieß für sein Leben, dass er mehrfach in die Schlammgrube geworfen wird und fast im Schlamm der Zistern, der alten Zistern untergeht. Das Wort an Josua, sei stark und mutig, das sagt der Engel nicht bei Kerzenschein in einer heimlichen Umgebung, sondern Josua soll das neue Land einnehmen, das sagt er im Krieg. Gottes Handeln führt manchmal in solche Situationen hinein. Dafür ist kein Schönwetterglaube tauglich. Schönwetterglaube zerbricht an solchen Situationen. Entweder ich erlebe Gott tatsächlich so, wie er ist, oder ich mache Gott zum Schönwetterglaubensgott. Es sind nicht alle Situationen so schön, wie man sie sich wünscht. Und doch hat Gott dich in der Hand, gerade auch wenn du es ihm gesagt hast. Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Du darfst mit meinem Leben tun, was du tun möchtest. Dann ist die Bekehrung eine wirkliche Bekehrung. Was ist in deinem Leben, wenn du dich schon schämst, zu deinem Glauben zu stehen bei deinen Arbeitskollegen? Wissen sie, ob du Christ bist? Da fängt es doch an mit der Frage nach dem Schönwetterglauben. Wenn ich noch nicht mal den Menschen um mich herum sage, dass ich Christ bin, oder immer mal wieder verschweige, oder muss man ja nicht jeden Tag den Leuten, mir geschehe nach deinem Wort. Glaube heißt nicht, Gott erklären zu können, sondern sich ihm hinzugeben. Jungfrauengeburt muss man vielleicht nicht verstehen. Er hat diese Dinge in seiner Hand. Manchem ist es so gegangen. Petrus, Paulus haben sich auf Tote gelegt und für sie gebetet und sie sind wieder gesund geworden, wieder auferstanden. Jesus hat den Lazarus aus dem Grabe herausgeholt. Es ist in der Nähe Gottes manchmal so etwas, wo wir sagen, wie kann sowas denn passieren? Erklär mir das denn doch mal. Gott ist ein souveräner Gott, ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott. Er ist nicht nur derjenige, der in unsere heimeligen Wohnzimmer passt, der den Rest dessen, was wir an Wohlstand noch nicht haben, liefern soll. O Herr, schenke mir zu Weihnachten dies und das und das, und wenn du das machst, dann sollst du mein Gott sein. Sondern es geht um Führung, dass ich mich ihm anvertraue. Das muss man ausprobieren. Maria hat es auf eine besondere Art und Weise auch ausprobiert. Mir geschehe nach deinem Wort heißt ja auch, mach dann mal. Ich weiß nicht, wie es passieren soll, aber mach dann doch mal. Manchmal, wenn Worte nicht ausreichen, um zu verstehen oder erklärlich zu machen, was Gott tut, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit. Probier es doch mal mit Gott aus. Wenn er sagt, er ist größer und er ist der Herrscher von Himmel und Erde, dann probier das doch mal aus. Gib doch mal dein Leben in seine Hand und überlass ihm, was er daraus macht. Versuch nicht permanent Gott in deine Hand zu kriegen, in deine Hosentasche. Da passt er nicht rein. Oder das, was da reinpasst, hat wahrscheinlich mit Gott nicht viel zu tun. Mir geschehe nach deinem Wort heißt auch, na dann mach mal, Herr. Ich will mal gucken, wie du das machst. Und am Ende ist doch über der Krippe ein jubelnder Chor von Engeln und Maria und Josef können fröhlich mitsingen, denn sie sehen und merken, dass Gott führt und leitet mitten durch das Chaos in Judäa hindurch. Und man weiß nicht, wie er das macht, aber er hat es getan. Und wir verkünden einen trinitarischen Gott, der doch eins ist, und wir wissen bis heute nicht, wie wir das erklären sollen, aber er hat sich so geoffenbart. Lasst uns miteinander beten, uns freuen über diesen Gott, um ihm zu begegnen.